Die Kunst des Abschieds. Der Podcast der Allgäu-Bestatter.
Der Podcast über Bestatter und Bestattung. Ein 10-teiliger Podcast zu einem Themenbereich, ja, der uns alle betrifft, also irgendwann. Diese Folge heißt Die Reise zum Frieden, der Ablauf des Todes und Fakten über den Tod. Willkommen, Katharina Edmüller-Hummel, Bestattermeisterin von den Allgäu-Bestattern.
Hallo.
Das ist ja so ein Themenbereich, ja, da klingt natürlich erstmal so ein bisschen wie so beim Medical Detectives oder so. Was passiert da mit diesem menschlichen Körper nach dem Tod? Das sind ja so Abläufe, die vermutlich immer ähnlich sind. Ja. Je nach Todesumstand wahrscheinlich auch sich mal ein bisschen unterscheiden. Ist aber wahrscheinlich auch in der Ausbildung schon ein relativ intensives Thema bei euch, oder?
In gewisser Weise ja. Also es gibt eine überbetriebliche Schulung, die sich nur um Versorgung, hygienische Versorgung von Verstorbenen dreht. Die geht eine Woche und da lernt man das so, was da alles dazugehört. Das ist relativ spannend, ja.
Mhm. Warum muss man das als Bestatter so genau wissen? Weil so von der landläufigen Vorstellung her, nimmt man halt den Leichnam ab in den Sarg, fertig aus. Warum muss man da so genau Bescheid wissen über solche Abläufe?
Naja, also manchmal kann es ja auch sein, dass man zum Beispiel eine Abschiednahme erst 2-3 Tage später oder so machen kann, wenn die Angehörigen halt Zeit haben. Und da sollte man schon wissen, was mit so einem Körper alles passieren kann. Wie kann der sich verändern? Wie schnell geht das? Wie langsam geht das? Über was sprechen wir hier eigentlich? Und kann ich das irgendwie ein bisschen rauszögern oder was kann ich tun?
Gut, dazu natürlich auch noch mal mehr in einer anderen Folge, wo es konkret auch noch mal um Ausbildung geht, um Bestatterausbildung vielmehr. Jetzt sind wir erstmal bereit. Also wir sind entspannt und sind bereit für die Frage, wie läuft das ab, der Abbau des menschlichen Körpers? Wie würdest du das beschreiben?
Also
Mensch, Tod tritt ein. So, was passiert jetzt?
Genau, ab dem Moment fängt tatsächlich schon... Also es hört sich jetzt krass an, aber der Verwesungsprozess an, auch wenn wir das noch nicht merken, der Mensch fängt an, sich zu zersetzen, sobald er einfach tot ist. Und im Grunde genommen ist es tatsächlich bei jedem gleich, aber es läuft trotzdem unterschiedlich ab. Also es geht manchmal schneller, manchmal geht's langsamer, hängt immer von Faktoren ab, wie war derjenige krank, hat er Medikamente bekommen, gab's eine Krebsbehandlung, solche Dinge können das einfach beeinflussen.
Also Medikamente, die dann konservieren oder wie ist das gemeint?
Leider nicht. Diese Medikamente arbeiten im Körper weiter, auch wenn der Körper verstorben ist. Bedeutet, solange man lebt, hat man eine gewisse Schutzschicht durch die körpereigenen Bakterien. Mhm. Die ist einfach da. Wenn der Körper verstirbt, versterben die Bakterien ebenfalls und die Medikamente können einfach im Körper wirken, ohne dass irgendwas dagegen passiert. Bedeutet, im Normalfall beschleunigt sowas den Verwesungsprozess tatsächlich. Also ganz schlimm oder was ganz schnell dann sein kann, ist eben bei Krebsbehandlungen, Chemobehandlungen und starke Schmerzmittel, die können das auch beschleunigen. Betonung liegt immer auf können. Das heißt nicht, dass es so sein muss.
Also durchaus auch der Vorgang der Zersetzung ein individueller, so wie das Leben und das Sterben ja auch, gell?
Genau, ja.
Hat so jeder so seine Art offensichtlich.
Sein eigenes Tempo.
Dann, da gibt's dann auch Wörter, wo man sich so ein bisschen scheut, die in den Mund zu nehmen. Aber ich denke mal, bei Bestattern ist das dann irgendwie schon Teil des täglichen Umgangs. Sowas wie Fäulnis zum Beispiel. Man kennt es vom Obst, das fault. Aber natürlich gibt's Fäulnis auch beim Körper, gell?
Genau, also... Das hört sich jetzt wirklich ganz krass an, aber wenn jemand verstirbt, ist der Körper tatsächlich nichts anderes als ein Stück Fleisch. Mhm. Und auch Fleisch verdirbt und genau dasselbe passiert einfach mit einem Körper.
Deswegen werden sie ja dann auch kühl gelagert erstmal.
Genau,
mal, gell?
Ja, richtig. Deswegen kommen Verstorbene immer erstmal in die Kühlung.
Gut, Fäulnis ist vorhanden, Leichnam verwest. Das bedeutet wahrscheinlich auch für den Bestatter, dass man da doch auch mit allen möglichen unangenehmen, was weiß ich, Geräuschen und Gerüchen zu tun hat.
Ja.
Lass uns darüber kurz sprechen. Was kommt da auf den Bestatter zu im schlimmsten Fall oder auch vielleicht im besten Fall, wer weiß?
Ja, also das sind einfach so Dinge, in unserem Beruf muss man da damit rechnen, dass es halt nicht immer, sage ich jetzt mal, die frisch Verstorbene ist, die im Bett liegt und wir können da gleich kommen und sie mitnehmen. Manchmal passieren halt auch so Fälle, dass einfach jemand in der Wohnung verstirbt und das Umfeld bekommt es nicht direkt mit. Aha. Und dann kann das sehr unangenehm werden für den Bestatter, ja. Es sind nicht viele Fälle, aber es kommt einfach vor. Da muss man damit zurechtkommen.
Das heißt, ihr habt dann wirklich auch, so wie man es vielleicht aus dem Film kennt, diese Spezialausstattung dabei, so weiße Überzieher und ja. Riechsalz und was alles
Nein.
so gibt.
Nee, das haben wir jetzt nicht. Also klar, wir haben die weißen Überzieher, manchmal braucht man die einfach. Dann so Sachen wie Schuhüberzieher, solche Dinge. Und ja, wir haben tatsächlich diese berühmten Masken, die man so überzieht mit den zwei Filtern. Aber auch die helfen nicht immer. Mhm. Und im Normalfall ist es auch so, dass wir diese ganzen Hilfsmittel, die man so aus dem Fernsehen kennt, so wie Tigerbalsam oder sonstiges, kann man machen. Aber das funktioniert auch bloß eine begrenzte Zeit über. Und dann gewöhnt sich einfach der Körper an diesen Geruch und dann hat man beide Gerüche vermischt und ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist.
Also, es hilft nur bedingt,
es hilft
sozusagen.
Nur bedingt,
ne?
Ja.
Man klingt jetzt auch schon wieder lustig, aber in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich dann auch tatsächlich so einer der unangenehmeren Teile des Berufes, gell?
Ja.
Wie geht man dann damit um? Hat man immer einen Eimer dabei? Also wirklich mal so praxisorientiert jetzt. Ich meine, kann ja schon vorkommen, dass es dann einem auch mal alles umdreht, vielleicht sogar vor allem so die ersten paar Jahre.
Jein. Also tatsächlich ist jetzt von unseren Kollegen sowas noch nicht passiert. Auch mir ist noch nicht passiert. Ja, es ist unangenehm, es kann einem schlecht werden. Aber ja, es ist Gott sei Dank noch nie so weit gekommen, dass einer von uns den Eimer gebraucht hätte.
Aha.
Aber ja.
Man dreht sich rechtzeitig dann noch weg und geht vielleicht mal kurz an die frische Luft oder
richtig,
so.
Richtig, genau. Also das sind einfach so Dinge, da muss man seinen Körper und sich selber gut einschätzen können und man weiß ja, wie weit man gehen kann. Man merkt ja, wann es nicht mehr geht und dann sagt man einfach, okay, ganz kurzer Break, ich muss mal für 5 Minuten raus und dann ist das auch okay. Also es muss nicht durchgezogen werden, wenn jemand sagt, er kann gerade nicht mehr, machen wir gerne eine Pause.
Es ist ja auch nicht so, dass man den ganzen Tag mit sowas verbringt.
Richtig.
Gell? Es sind, ich sage jetzt mal, vielleicht dann ein paar Minuten mal,
ja, genau,
wo also man damit konfrontiert ist. Ich meine, Krankenschwestern zum Beispiel haben sowas auch regelmäßig. Gell?
Richtig. Also ich möchte jetzt zum Beispiel auch nicht mit jemandem, der in der Pflege arbeitet, tauschen, der ja den Menschen die Windeln wechseln muss oder so. Das ist jetzt was ich zum Beispiel nicht könnte. Ja, und die machen das, glaube ich, wesentlich öfter als das, dass wir uns mit solchen Gerüchen belasten müssen, zum Glück.
Hilft es dann der Gedanke, dass es im Prinzip, so wie du vorhin gesagt hast, im Endeffekt ja eine leblose Hülle ist, so,
ja,
dass man damit umgehen kann?
Ja, das ist ein gewisser Schutzmechanismus, der ist auch gut, dass der vorhanden ist. In dem Moment ist es einfach so, dass man das nicht als Person sieht, sondern das ist einfach ein lebloser Körper. Wir verlieren nicht den Respekt da davor, aber natürlich grenzen wir uns psychisch da ein bisschen davon ab. Das muss aber auch so sein.
Aha. Ja. Ja. Was muss man denn jetzt so als Bestatter beim Transport von so einer Leiche in der Praxis beachten? Also wie funktioniert das? Da gibt es ja verschiedene Stadien. Leichenstarre zum Beispiel, spielt das beim Transport eine Rolle? Oder?
Spielt beim Transport tatsächlich keine Rolle. Und was ist, dass sich diese Leichenstarre wieder löst? Also die bleibt ja nicht bestehen, sondern nach gewissen Stunden fängt die an, sich wieder zu lösen. Das ist einfach, wenn der Prozess der Autolyse, also der Zersetzung, weiter voranschreitet, dann wird der Verstorbene wieder ganz normal beweglich wie vorher.
Aha. Jetzt kennt man so aus dem Film auch so diese Mythen, zum Beispiel, dass ein Körper, wenn er tot ist, dann besonders schwer ist, schwerer als ein lebendiger Körper oder sich zumindest schwerer anfühlt. Stimmt das so in der Praxis?
Ja, tatsächlich. Das fühlt sich schwerer an, weil das ganz blöd gesagt einfach totes Gewicht ist. Also bei einem Lebenden, wenn man den versucht hochzuheben, wird der immer in gewisser Weise versuchen mitzuhelfen. Ein Verstorbener macht das einfach nicht mehr. Und deswegen ist es tatsächlich ziemlich schwierig, so jemand Verstorbenen einfach anzuheben vom Gewicht her.
Aha.
Es ist einfach, ja, ganz wie ein totes Gewicht einfach.
Wie viele Menschen braucht es da in der Praxis? Ich meine, je nach Gewicht ist
genau,
klar, was
je
ist
nach
klar,
Gewicht.
Ne?
Also Standards sind 2.
Mhm.
Wir gehen auch nie mit weniger Personen zu Überführungen, immer 2. Einer am Kopf und einer an den Füßen. Und dann natürlich, je schwerer es wird, desto mehr kommen dann einfach von uns. Ja.
Mhm. Und dass man zu zweit ist, hat das noch einen weiteren Hintergrund oder ist es tatsächlich nur für die Bewegung der Leiche?
Dass man zu zweit kommt, hat natürlich erstens mal was mit der sicheren Arbeitsweise zu tun. Also geht ja auch um uns, um unsere Gesundheit. Also sage ich jetzt mal, ein durchschnittlicher Verstorbener, gehen wir immer mal von 80 Kilo aus. Allein 80 Kilo ist halt schon so eine Hausnummer. Und das Zweite, es hat natürlich sehr viel mit Pietät zu tun. Also einen Verstorbenen allein irgendwo, sage ich jetzt mal, rüber zu heben oder umzubetten oder anzuziehen, ist in unseren Augen nicht sehr pietätvoll. Mhm. Und deswegen wird es bei uns immer mit zwei Mitarbeitern gemacht, grundsätzlich.
Hilft wahrscheinlich auch dann wieder der Austausch bei, ich sag's mal, vielleicht auch besonders tragischen oder schrecklichen Vorgängen, ja, die man so mitbekommt, dass man sich hinterher auch mit einer anderen Person noch drüber austauschen kann, genau, die auch dabei war. Gell?
Ja, genau. Das ist einfach immer wichtig.
Gut, jetzt haben wir es also geschafft. Wir haben die Leiche in das Institut gebracht, in das Bestattungsunternehmen. Ja. Jetzt geht's ans Herrichten. Mhm. Ja. Man macht es, damit beim Begräbnis dann ein, ich sage jetzt mal, ästhetisch ansprechender Mensch da ist. Mhm. Ja, dass das auch würdevoll geschieht. Genau. Das nennt man ja auch so ein bestimmter Zweig, Thanatopraxie. Ne? Da gibt's spezielle Spezialisten, extra Spezialisten auch bei euch. Ja. Mit einer speziellen Ausbildung, was das angeht, gell?
Genau, also das macht mein Bruder, der ist geprüfter Thanatopraktiker. Und das sind Personen, die sich auf Rekonstruktion und Einbalsamierung spezialisiert haben.
Das heißt also, der normale Tote, sage ich jetzt mal, der halt an Altersschwäche stirbt, wo man sagt, okay, der könnte noch ein bisschen hergerichtet, sowas kann der normale Bestatter auch, so wie
genau,
du, macht das auch ganz normal im Alltag?
Ja, genau.
Und wenn es an die heftigen Fälle geht, ist wie es ist, ne?
Ja, dann braucht man meinen Bruder.
Genau. Mhm. Ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, wir gehen da sprachlich auch manchmal so ein bisschen locker damit um, aber das ist auch Teil des Ziels dieses Podcasts, manche Dinge halt auch einfach mal so zu benennen und zu sagen, wie es halt ist, gell?
Ja,
in der Praxis.
Richtig.
Ja, dein Bruder, ist es dann ein besonders hartgesottener Mensch oder warum macht man sowas eigentlich?
Nein, mein Bruder ist kein sehr hartgesottener Mensch. Mein Bruder ist ein ganz lieber Kerl. Der ist zweifacher Papa von meinen Nichten. Mhm. Und der macht das, weil, das ist eine gute Frage, warum der das macht.
Also weil er hätte auch Maskenbildner im Theater werden können, ne? So.
Ja,
nein. Es ist ja teilweise sogar fast artverwandt, denke ich mal, aber geht halt noch einen ganz, ganz großen Schritt weiter.
Genau. Also bei meinem Bruder ist, glaube ich, die Faszination einfach für diesen menschlichen Körper da und was man alles nochmal machen kann. Und natürlich ist es für ihn auch eine sehr große Befriedigung, wenn er Menschen nochmal eine Abschiednahme ermöglicht, wo man eigentlich vielleicht gesagt hätte, lassen Sie es mal gut sein oder das ist einfach nicht mehr möglich. Und wenn mein Bruder diese Worte hört, das ist nicht mehr möglich, dann ist es für ihn erst die richtigere Herausforderung, dass es einfach nochmal funktioniert. Und er legt da auch sehr viel Wert drauf, der kann sich da in Kleinigkeiten verlieren, der kann das stundenlang machen. Einfach nur, damit diese Menschen nochmal die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen von ihren Familienangehörigen.
Das heißt, der Ehrgeiz ist dann geweckt.
Ja, genau.
Das wollen wir doch mal sehen, so nach dem Motto.
Richtig.
Ist er auch schon mal gescheitert? Kommt es vor? Dass man sagt, so Leute, also wirklich, das, ich habe es probiert, aber es geht einfach nicht.
Also tatsächlich bis jetzt noch nicht. Zum Glück muss ich jetzt mal sagen, weil das sind dann wirklich Fälle. Was schon war, ist, dass vielleicht die Leute das oder die Angehörigen das anders gesehen haben als er. Mhm. Das war für ihn ein sehr harter Schlag. Mhm. Aber er hat es bis jetzt tatsächlich immer möglich gemacht, dass man den Sarg nochmal öffnen kann.
Mhm. Ja. Gut, da ist dann vielleicht auch die Erwartungshaltung bei den
Richtig.
Angehörigen dann in dem Fall auch ein bisschen überzogen oder, ja, überzogen ist falsche Wort in dem Moment, weil man will ja den Leuten auch nichts Negatives, ne? Sie
Richtig.
Sind in Trauer und haben ja. sich da vielleicht auch eine Erwartungshaltung, sag ich mal, erträumt.
Genau. Da spielt natürlich auch das rein, wenn man, sage ich jetzt mal so, im Fernsehen das sieht, dass die das dann machen, hat man da nochmal eine gewisse andere Erwartungshaltung. Und man muss halt immer dazu sagen, im Fernsehen, das sind ja keine echten Verstorbenen, das sind ja lebende Menschen. Und ja, deswegen war da vielleicht irgendwie ein verbales Missverständnis. Ich weiß es nicht, aber das war nur ein einziges Mal tatsächlich. Bis jetzt waren immer alle sehr, sehr, sehr zufrieden.
Das befriedigt einen dann auch in seiner persönlichen Arbeit. Was genau lernt dann ein Thanatopraxie-Spezialist? Also ist es dann Modellieren mit diversen Materialien oder?
Auch. Also tatsächlich lernen Thanatopraktiker auf der einen Seite natürlich das Einbalsamieren. Das ist die eine große, wichtige ja, Sache, die da dazugehört.
Einbalsamieren, das ist schon so ein Begriff, man kennt so aus Ägypten.
So. Ein bisschen anders.
Wird mit Ölen gesalbt oder was? Ja. Was ist die Praxis? Was bedeutet das eigentlich, dieses Einbalsamieren?
Einbalsamieren bedeutet, dass ein Verstorbener haltbar gemacht wird. Also so, wie wir das tatsächlich aus Amerika kennen, dass da die Verstorbenen dann nochmal 3-4 Wochen aufgebahrt werden können, könnte man tatsächlich hier Verstorbene auch so weit einbalsamieren, also haltbar machen. Da werden die Körperflüssigkeiten ausgetauscht. Also alles, was an Blut und sonstigen Körperflüssigkeiten im Körper ist, wird ausgetauscht durch die Einbalsamierflüssigkeit. Und somit wird der Verwesungsprozess tatsächlich gestoppt.
Also es wird so eine Flüssigkeit in den Körper quasi gepumpt.
Ja.
In die Arterien und Venen und genau. So, die dann das Blut ersetzen.
Ja.
Und diverse andere Körperflüssigkeiten werden auch abgelassen sozusagen.
Genau, also es wird mit einer großen Kanüle eben eingebracht, diese Flüssigkeit, und dass auch die Organe mit dieser Flüssigkeit getränkt sind, sodass da auch nichts mehr passieren kann. Mhm. Und dann wird der Verstorbene, ist der dann haltbar. Ja.
Aber der Zersetzungsprozess vom Fleisch geht ja weiter, gell? Nicht ganz so schnell vielleicht oder so, oder?
Genau, also man kann diese Einbalsamierung tatsächlich steuern. Also man kann diese Einbalsamierungsflüssigkeit verdünnen, und dann kann man das steuern, dass das zum Beispiel nur für ein paar Wochen anhält. Mhm. Oder dass es dann tatsächlich so ist, wie man das so aus Amerika kennt, dass man so nach 10 Jahren das Grab wieder öffnet und da der Verstorbene noch komplett drin ist.
Mhm.
Ist aber bei uns in Deutschland nicht zulässig.
Klingt auch ein bisschen, muss ich sagen, ja.
Ja, also in Amerika ist es tatsächlich ganz normal. Da wird es bei so ziemlich jedem Verstorbenen gemacht, der erdbestattet wird. Die werden einbalsamiert. Mhm. Bei uns in Deutschland ist es eigentlich ganz selten nur, dass das gemacht wird. Voraussetzung ist es für viele Überführungen in fremde Länder.
Mhm.
Also überall, wo es warm wird, da müssen Verstorbene einbalsamiert werden, wenn die hinüberführt werden.
Mhm.
Ja.
Jetzt habe ich vorhin schon Ägypten gesagt, das ist aber ja trotzdem, ist es sowas wie so ein historisches Vorbild dann, dass man sagt, Mensch, da, von denen, da gibt es manche vielleicht Handgriffe oder Vorgehensweisen, die man heute noch so macht?
Also tatsächlich eher weniger, aber es ist natürlich schon so ein gewisses Vorbild. Also an dem orientiert sich das schon so ein bisschen.
Jetzt kommt es vielleicht sogar vor, dass ein Familienangehöriger sagt, Mensch, zumindest also bei der Vorbereitung oder so, oder ich möchte gerne da dabei sein. Ist sowas möglich? / sinnvoll?
Also wenn es darum geht, den Verstorbenen anzukleiden, das können wir auf jeden Fall zusammen machen. Das bieten wir auch, oder ja, wir bieten es an, beziehungsweise wenn das Angehörige bei uns wünschen, machen wir das auch.
Kommt es oft vor?
Nein, bin ich ganz ehrlich. Also es kommt ab und zu schon vor, dass es dann meistens, wenn Angehörige aus der pflegerischen Branche kommen, also im Krankenhaus oder Altenheim arbeiten oder so, da ist es dann der Wunsch. Aber im Normalfall kommt es eigentlich nicht vor, nein.
Also wenn man quasi eh als Profi dann dabei ist und sagt, ich möchte da jetzt meinen Anteil dazu leisten sozusagen.
Ja,
oder?
Genau.
Okay. Ja, sinnvoll ist es dann auch nur für Menschen, die das auch tatsächlich innerlich können dann, gell?
Richtig. Also das muss man dazu sagen. Es ist natürlich, glaube ich, schon eine gewisse Überwindung, wenn dann da die verstorbene Mama liegt, dass man die nochmal anzieht, die anfasst. Viele Menschen haben einfach diese Scheu vor der Berührung von jemand Verstorbenen. Und das müssen sie dann natürlich schon überwinden.
Es gäbe wahrscheinlich auch den Fall, dass du sagst, nein, Leute, sorry, aber das ist nichts für euch. Stichwort dann auch wieder Thanatopraxie.
Genau.
Dass es dann so Fälle gibt, wo man sagt, so, Aber verbieten in dem Sinn kann man es auch nicht,
nein,
oder?
Nein, also verbieten kann man es nicht. Man kann nur eine Empfehlung aussprechen als Bestatter. Man kann es empfehlen oder abraten, aber wenn die Angehörigen sagen, sie wollen das, dann ist das so.
Wie geht man als Bestattungsprofi dann auf solche Angehörigen zu? Wie geht man da so ran, gedanklich?
Das muss man einfach so weit wie möglich kommunizieren. Also man muss sehen, in welchem emotionalen Zustand sind die Angehörigen, wie kann ich mit denen sprechen, sind die zugänglich für Argumente oder sind die einfach emotional so weit weg und nicht mehr einzufangen, dass das egal ist, was ich erzähle, weil sie hören mir eh nicht zu. Das ist so eine Sache absolut individuell und das muss man einfach sehen, wie sich dann so ein Gespräch entwickelt. Da muss man wirklich, das ist Menschenkenntnis, die einen dann da weiterhilft.
Und Berufserfahrung natürlich.
Berufserfahrung, ja.
Gut, jetzt haben wir die verschiedenen Stadien des Todes und der Verwesung und des Verfalls ja auch schon angeschnitten. Jetzt ist es so, der Mensch ist beerdigt und jetzt gehen wir einfach mal von der Erdbestattung aus. Mhm. Der Bestatter weiß dann auch, wie es danach dann weitergeht, oder? Weil da gibt's ja auch so diverse Mythen, die da rumschwirren.
Ja.
Was ist zuerst weg, der Sarg oder die Leiche?
Tatsächlich ist es so, dass erst der Verstorbene anfängt, also dass die Autolyse einsetzt. Mhm. Dafür ist tatsächlich auch der Sarg da. Also der Sarg hat ja einen Grund, warum es den gibt. Da ist einfach Sauerstoff mit drin. Mhm. Und dieser Sauerstoff regt diese Bakterien, die ja mitbestattet werden, die ja auf dem Körper noch drauf sind, oben auf der Haut, einfach zur Autolyse an. Und daraufhin fängt es dann an. Und tatsächlich ist es so, dass bis der Sarg vergeht, ist der Körper eigentlich schon relativ zersetzt, nenne ich es jetzt mal noch nicht ganz, aber zum größten Teil schon.
Das heißt, der Sarg hilft eigentlich dabei, das zu beschleunigen, was man, wie du vorhin erzählt hast, in den USA verlangsamt.
Genau.
Okay.
Ja, genau.
Mhm. Das hängt es dann auch mit diesen biologischen Vorgängen zusammen, mit Leichengift und Bestattungsweisen, die sich da über die Jahrhunderte ja auch etabliert haben?
Also grundsätzlich, Leichengift existiert nicht, sowas gibt's nicht.
Ach was, da ist das schon wieder ein Mythos, den wir an dieser Stelle einfach mal killen können sozusagen.
Genau.
Es gibt kein Leichengift.
Richtig, kurzer
aber
Prozess.
Aber es gibt ja die Friedhofspflicht oder den Friedhofszwang bei uns.
Genau.
Und den gibt's ja eben aus Gründen, die, glaube ich, auch im Hygienischen liegen, oder?
Ja, also natürlich ist dieser Friedhofszwang, wenn es Erdbestattungen sind, also Sargbestattungen, von Vorteil. Logisch, wo soll der Verstorbene denn sonst hin? Es ist, hat Gründe, ob die jetzt für Urnen der Friedhofszwang nachvollziehbar ist oder nicht, ist ja dahingestellt, aber den gibt's einfach.
Gesetz ist halt einfach Gesetz.
Gesetz ist Gesetz und so. Da kommen wir nicht drum rum.
Genau.
Ja, grundsätzlich ist es so, dass ja Friedhöfe in der Stadt nicht so sind, sondern eher außerhalb, außer natürlich in Dörfern, da gibt es die noch mittendrin im Dorf.
Und in Kempten ist es auch mitten in der Stadt zum Beispiel.
Das kommt dann eben drauf an, wie sich die Stadt außenrum entwickelt. Mhm. Aber ja, klar, im Grunde genommen sind die, wenn man sie anlegt, erstmal ein Stückchen weiter außerhalb. Und die Stadt entwickelt sich dann außenrum.
Mhm. Aber es sind tatsächlich ja auch hygienische Gründe gewesen, also historisch bedingt auch, dass Friedhöfe ja auch so Drainagen haben, oder?
Genau. Ja, also es gibt diese Drainagensysteme in Friedhöfen, nicht in allen, aber in vielen. Und es ist auch so, dass ja auf den Friedhöfen einfach, die sollten eigentlich nicht an diesem Grundwassernetz mit angeschlossen sein, aber ja.
Obwohl es Leichengift nicht gibt, aber das wusste man zur Zeit der Gesetzgebung noch nicht.
Das ist richtig, das ist einfach dieses... Okay. Von früher noch dieses, dass Verstorbene einfach irgendwann mal giftig werden sollen, aber das gibt's nicht. Verstorbene sind nie giftig. Also sie können, wenn die ansteckende Krankheiten hatten, können sie ansteckend sein, aber sie sind niemals giftig.
Naja gut, ich meine, es ist ein, ich sage jetzt mal, ein biologischer Zersetzungsprozess und ein verfaulter Apfel, sage ich jetzt mal, da würde man auch nicht reinbeißen oder so, da würde einem auch schaden.
Ja.
Nichtsdestotrotz macht man sich keine Gedanken, wenn er irgendwo rumliegt, dass der vielleicht das Grundwasser verseucht.
Richtig.
Könnte man es so vergleichen, oder?
Ungefähr, ja.
Mhm. Gut, deine eigenen Gedanken über deinen Tod, schiebt mir die beiseite, stellt man sich das selber auch mal so vor, wie wird es sein? Was tut man dagegen? Hat man schon vielleicht den Plan, ich lasse mich eh verbrennen, weil das ist nichts für mich?
Also tatsächlich ist eigentlich bei mir schon alles festgelegt. Ich habe das schon schriftlich hinterlegt. Es gibt keine Feuerbestattung. Ich kenne auch ganz wenig Bestatter bloß, die eine Feuerbestattung möchten. Mhm. Es wird eine ganz klassische Erdbestattung, da lege ich Wert drauf.
Okay. Interessant.
Ja, also das ist mir sehr wichtig.
Okay.
Feuerbestattung ist jetzt nicht meins.
Da werden wir in einer anderen Folge auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen.
Ja.
Wenn es um diverse Bestattungsarten geht zum Beispiel. Ich freue mich jetzt schon drauf. Dann schon mal vielen Dank für diese wieder mal wirklich auch deutlichen Worte und Einsortierung des Themas Tod, der Ablauf des Todes, Fakten über den Tod und alles, was mit Leichnam und Zersetzung einhergeht. Ich meine, man muss über solche Dinge halt auch einfach mal reden dürfen. Und dafür bin ich dankbar. Vielen Dank.
Dankeschön.
Die Kunst des Abschieds. Der Podcast der Allgäu-Bestatter.